Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Das MLB-Schedule für nächstes Jahr ist draußen. Im Moment gibt es ein richtiges, klassisches Rennen um die Playoff-Plätze. Allerdings, die Wildcard-Plätze scheinen vergeben. Und ansonsten gibt es eine ganze Menge an Personalien zu besprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Eigentlich waren wir auch mit Axel hier verabredet heute, aber der ist jetzt gerade zu Tisch. Deswegen müssen wir ohne ihn anfangen. Vielleicht kommt er noch dazu.
Ja, wir warten ab. Die Lohnarbeit geht ja leider immer noch vor.
Wenn wir irgendwann mal mit diesem Podcast uns selbstständig machen können, dann können wir ihn auch sanktionieren.
Ja, dann gibt es auch regelmäßig Folgen zu dritt, natürlich.
Wie geht's dir?
Tatsächlich sehr gut, weil, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, die Saison ist rum und jetzt guckt man sich seine Dinge aus. Die Serien, die man noch gewinnen will, unter anderem die Nettbällchen-Serie, wie ich sie genannt habe, weil die Cubs gerade bei den Giants sind und das erste Spiel gewonnen wurde. Justin Verlanders erster Sieg im Oracle Park. Er hat darauf geantwortet, 2012 hätte ich lieber gewonnen. Mhm. Wir erinnern uns an das Spiel. Geht's gut. Ne? Ich bin auch total heiß auf die Playoffs. Wir haben das ja gerade kurz vorher schon mal besprochen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil das ja nach tollen Teams aus Duellen aussieht. Bin ein bisschen traurig, dass es schon Richtung Anfang September geht, weil dann ist die Baseball-Saison ja nicht mehr lang. Dann wird sie ja nicht mehr sehr alt werden. Und Playoffs wird richtig gut.
Das glaube ich auch. Lass uns doch mal gleich aufs Playoff-Picture drauf gucken. Ich kann im Moment nur sagen, ich bin zufrieden, weil momentan funktioniert sogar das Starting-Pitching bei den Boston Red Sox. Lucas Giolito letzte Nacht gegen die Baltimore Orioles hat ein richtig starkes Spiel abgeliefert. Garrett Crochet sowieso, Brian Bayo ist sowieso gut. Dann im 8. und 9. Inning Garrett Whitlock und Aroldis Chapman seit Wochen in Überform. Auch das Hitting funktioniert, auch wenn sie nicht so viele Runs scoren, aber das Pitching im Moment hält die Red Sox nicht über Wasser, sondern lässt sie im Moment sehr, sehr gut dastehen im Wildcard-Race. Und vielleicht geht ja noch was nach oben, wenn die Blue Jays vielleicht so ein ganz kleines bisschen einknicken sollte. Ach, ich habe vergessen, dass wir uns als der System-Podcast noch vorstellen wollten.
Können wir nachher mit unserem Überraschungsthema ja noch
mal es gab eine Meldung in unserem Blog bei justbaseball.de, dass wir doch ein System-Podcast seien.
Ja, fand ich sehr gut.
Damit möchte ich jetzt eigentlich jeden Podcast beginnen. Lass uns auf das Postseason-Bracket momentan gucken. Wenn jetzt im Moment die Saison vorbei wäre, da würden wir in der Wildcard-Runde würden wir die Houston Astros gegen die Seattle Mariners sehen in drei Spielen oder Best of Three und die Boston Red Sox gegen die New York Yankees, weil 4-5 spielt und 3-6 und der drittbeste Division-Sieger sind im Moment die Houston Astros und sie würden im Moment gegen die Seattle Mariners spielen. Die beiden trennt im Moment nur ein einziges Spiel. Es könnte darum gehen in den nächsten Wochen, wer von beiden Heimrecht hat in einer Wildcard-Runde gegeneinander. Die Toronto Blue Jays würden dann auf den Sieger der Boston Red Sox gegen die New York Yankees treffen und die Detroit Tigers Detroit Tigers auf den Sieger aus Red Sox gegen Yankees und die Blue Jays auf den Sieger aus Astros gegen Mariners. Das ist alles schon mal erstmal okay, oder?
Ja, vor allem gerade, dass du die Playoffs mit dieser Serie beginnst, Red Sox versus die Yankees, die ist ja immer für alle elektrisierend. Also nicht nur Fans der Yankees und Red Sox sind dann heiß, sondern ich glaube, alle sehnen sich so eine Serie her, weil du die mit einer der ältesten Rivalitäten hast, die dann in den Playoffs weitergehen. Das ist natürlich, wäre natürlich fantastisch. Die Red Sox hätten ja derzeit Heimrecht, richtig? Mhm. Und die geht ja auch, die bleiben doch immer in Boston jetzt genau. In der ersten.
Also in der Wildcard-Runde würden alle drei Spiele in Boston.
Genau. Was absolut zum Vorteil wäre, einmal, also weil dieses Right Field halt immer eine Gefahr ist, wenn zum Beispiel Judge am Schlag ist, dann ist im Yankees Stadium einfach die Home-Run-Möglichkeit wesentlich höher. Und eben Yankees gegen das Green Monster immer wieder faszinierend. Und ja, die Tigers hätten, glaube ich, dann einen sehr aufgepumpten Gegner dann in der ALDS.
Ja, davon gehe ich auch im Moment aus. Also das klingt schon mal alles sehr, sehr gut, was in der American League los ist. Was allerdings in der National League los sein könnte, in einer Wildcard und in einer ALDS, Das ist zu diesem Zeitpunkt, klingt das wirklich nach purer Erotik. Die Milwaukee Brewers und die Philadelphia Phillies hätten im Moment das Freilos für die ALDS. Im Moment sind die Los Angeles Dodgers das drittschlechteste Divisionssiegerteam und sie würden momentan in einer Wildcard-Runde auf die Mets treffen. Die Chicago Cubs würden ja auf die Padres treffen. Und dann in einer NLDS würden die Phillies auf den Sieger der Partie Dodgers gegen Mets treffen und die Milwaukee Brewers auf den Sieger aus Chicago Cubs gegen San Diego Padres. Das ist pure Erotik.
Ja, ja, ich glaube, dass, also bis auf das jetzt, glaube ich, von den Menschen, die sich um Einschaltquoten kümmern, die Brewers halt nicht so ziehen, wenn man jetzt von den 6 Teams sich das anguckt, das wäre ja drüben in der American League äquivalent zu den Blue Jays,
ja.
Oder auch Mariners, weil das ist so nationwide nicht unbedingt ein Team, was verfolgt wird. Aber das ist ja egal, denn das beste Team der Regular Season dann gegen die echt richtig guten Cubs oder die jetzt in den letzten Monaten ja auch aufdrehenden Padres, das wäre super. Aber Phillies gegen Dodgers oder Phillies gegen Mets nehme ich jederzeit. Eine Fünfer-Serie sofort. Also das ist ja, das wie du gesagt hast, pure Erotik.
Das wäre eine, also gerade Mets gegen Dodgers oder Dodgers gegen Mets wäre eine unfassbare Wildcard-Serie und dann der Sieger daraus bei den Phillies, beziehungsweise ja. In einer 5-Spiele-Serie gegen die Phillies, das wäre halt wirklich, wirklich richtig cool. Und da würden beide Stellen, also entweder das Dodger Stadium zu diesem Zeitpunkt oder dann Citizens Bank Park in Philadelphia, würden beide komplett rocken. Also ja. Das ja. Wäre wirklich fantastisch. Und so wie es sich jetzt im Moment anschaut und anguckt, haben wir 3,5 Spiele Vorsprung für die New York Mets, die jetzt die letzten beiden Spiele gewonnen haben und deren Offensive im Moment auf allen Zylindern läuft gegen die Dodgers und sie haben 2,5 Spiele Vorsprung vor den Reds und momentan sieht es so aus, als ob dieses Playoff-Picture in der National League nur noch ausgetauscht werden kann, aber dass die 6 Teams feststehen. So sieht es im Moment so ein bisschen aus.
Ja. Ja, also hatten wir letzte Woche auch schon besprochen, die potenziellen Nachrücker wie Reds haben einfach keine gute Woche hingelegt, um diese 3,5 Spiele aufzuholen. Die Mets haben wieder ein bisschen zurückgefunden in ihre Spur, sind ja, wie du es gesagt hast, offensiv einfach unfassbar fantastisches und da muss das Starting-Pitching ja nur ein Inning weitergehen und schon bist du auf der Siegerstraße mit dem Team. Und in den Playoffs wird sowieso nicht auf Innings geachtet, da wird halt jedes Spiel genommen, als wenn es das letzte. Ich glaube aber, diese 3,5 Spiele, die San Diego jetzt Vorsprung hat, oder auch die 5, die die Cubs Vorsprung haben auf die Mets, das wird schwierig zu sein einzuholen, weil die Cubs auf gar keinen Fall sich ausruhen dürfen, denn wenn du das zweitbeste Team bist, dann ist das einfach besser, als wenn du das drittbeste Team bist. Und wer hätte vor der Saison gesagt, dass die Brewers und Cubs vor den Dodgers stehen in diesem Playoff-Ranking, ne? Also ja. Was die Sieger angeht, das glaube ich hat auch niemand auf dem Zettel gehabt. In American League glaube ich ist einfach die, ne, was du gerade angesprochen hattest, dass die Yankees und die Red Sox noch tauschen könnten und auch die Mariners, ne? Lass die jetzt nochmal eine 8-2-Woche gehen, dann wird das auch wieder enger. Aber bei den Royals, die haben jetzt 6-4 aus den letzten 10 dann gewonnen. Sie sind 3 Spiele zurück. Auch da wäre ich verhalten, um zu sagen, dass die da noch eingreifen.
Also in der American League bin ich noch relativ sicher, dass die Seattle Mariners daraus ein sehr spannendes Rennen machen. Bin ich sehr, sehr sicher.
Was das Rating, also ob sie, genau. Mhm. Ja. Und die Implikation auf die American League East, ne? Ich meine, du musst nur einmal. Na, hast du eine schlechte Woche als Toronto Blue Jays, jetzt sind sie mit 5-5 aus der letzten Woche gegangen, das ist okay, ist eben nicht gut, aber verliere jetzt 2 Spiele, dann sind die Red Sox wieder hinten dran. Spielen die dann nochmal gegeneinander?
Ich weiß es, ja, sie spielen noch gegeneinander in der letzten Woche, spielen die Red Sox noch gegen die Blue Jays.
Okay, also das heißt, wenn du bis dahin es geschafft hast, auf 3 Spiele ranzukommen, dann ist noch eine große Chance, auch dort noch zu überholen. Das Schedule der Blue Jays hieß auch noch Spiele gegen die Yankees vor. Das kann ja auch dann nochmal entscheidend sein. Da bin ich auch. Also auch da sollte man sein Augenmerk drauf setzen. Denn ne, jetzt ist nicht die Zeit, um nachzulassen. Weil jetzt kannst du deinen Playoff-Platz auch noch verlieren in der Liga. Und deswegen sind alle Serien dieser teilnehmenden Teams ist einfach super wichtig.
Ja, absolut. Auf jeden Fall, das ist im Moment das Playoff-Picture und das können wir jetzt die nächsten Wochen dann nochmal angucken, weil jetzt wird es tatsächlich interessant. 4,5 Wochen sind es nur noch bis zum Ende der Regular Season am 28. September und am 30. September fangen dann die Playoff-Serien an, beziehungsweise die Wildcard-Runden und am 4. Oktober, das wird der erste Tag sein, an dem alle 4 Divisional Series beginnen und das wird ein kleiner Feiertag. Ich kann an dem Tag nicht.
Der schönste Tag
des Jahres. Ja, ich kann an dem Tag nicht. Ich bin dann auf einer Feier
eingeladen. Sounds like a you problem, ne?
Ja, das sounds like a me problem, ja, absolut. Lass uns jetzt aber nochmal darüber sprechen, über das, was nächste Saison kommen wird, weil die Postseason, die ist jetzt noch 4,5 Wochen weg, die nächste Regular Season ist dann auch nicht mehr so weit entfernt. Zu diesem Zeitpunkt sind es noch 7 Monate bis zur neuen Saison, bis zum Opening Day der MLB und das wird der früheste Opening Day sein in der jüngeren Historie.
Ja, vor allem, ne, wir hatten ja, dieses Jahr hatten wir Spiele in Japan.
Ja.
Das war ja quasi ein Pre-Opening Day und wie, sie nennen es jetzt hier.
Soft-Launch.
Ja, oh ja, Soft-Launch. Die, sie nennen das jetzt Opening Night, ne, dass also quasi vorweg ein Spiel schon stattfindet und das wird die Yankees im Oracle Park sein. Verstehe ich nicht ganz. Aber vielleicht ist das vom Schedule her einfach die erste Serie, die dann gegangen wird. Für mich freut es natürlich, dass dann die Aufmerksamkeit nochmal auf mein Team gelenkt wird in der Saison. Und danach hast du dann den Tag drauf, den tollen Opening Day. Das ist ja auch immer, finde ich, ein absolut toller Tag, oder? Also
ja, ja.
Opening Day ist immer das, worauf man hinaufarbeitet. Hier im Hause sind schon entsprechende Planungen, welches Stadion wir dann besuchen werden. Genau, ja. Und Besonderheiten im Schedule, wir haben den Jackie Robinson Day, da spielen alle 30 Teams, das ist der 15. April, das finde ich immer ganz wichtig.
Alle tragen die 42 auf dem Rücken.
Genau, wir haben an 9/11 wird es eine Serie Mets gegen Yankees geben, einfach um den 25. Jahrestag der Anschläge zu honoren.
Zu honoren?
Ja, wie heißt das?
Zu Ehren. Zu,
ja. Ja, also zu Ehren, ja, Entschuldigung. Genau.
Hört sich wie Plattdeutsch an.
Und was ist Game 162, also sprich der 27. September ist dann der letzte Spieltag und da sind auch wieder alle 30 Teams am Start. Also picken, packen voll. Und was Fox Sports geschrieben hat, es sollte nächstes Jahr ein Blue Jays Yankees Spiel in London geben. Aber das ist wohl, das kollidiert wohl mit dem West Ham Schedule. Und deswegen kann es sein, dass in diesem Jahr kein London Game stattfinden kann. So ganz sicher haben sie es noch nicht gesagt, weil ne, es ist immer noch im Konjunktiv, ob es stattfindet oder nicht. Aber sie haben schon mal verkündet bei Fox Sports, dass das wohl eher nicht funktionieren wird im nächsten Jahr.
Was aber wohl funktionieren wird, was noch nicht komplett bestätigt ist, wird eine weitere Ausgabe des Field of Dreams Games sein. Genau. Field of Dreams, Oh They Will Come Ray, ein Film, der mit Kevin Costner in der Ende der 80er kam und da ging es um ein Baseballfeld, was in Iowa dann gebaut wird von einem Typen, der Schulden hat und eigentlich mit einem Autor dann mit einem Autor aufsucht, der mit ihm dann zurückfährt und der dann ihm zeigt, dass er ein Baseballfeld bauen soll. Und jedenfalls dieses Field of Dreams Game gab es schon 2021 und 2022. Diese Zusammenfassung war jetzt wirklich mies von mir. Das tut mir jetzt leid, aber ihr müsst den Film auch gucken, weil das lohnt sich. Jedenfalls soll es ein Field of Dreams Game geben im nächsten Jahr. Es gibt jetzt einen Ballpark, einen wirklich gebauten Ballpark dort. 2021 und 2022 gab es nur Behelfstribünen, aber die haben jetzt tatsächlich ein Stadion gebaut für 7.000, 8.000 Leute. Es ist nicht mehr, du kannst nicht mehr ganz so viele Leute da reinpacken, aber es soll das auf jeden Fall geben, dieses Field of Dreams Game. Und das ist natürlich eine Geschichte, dass zwischen den Phillies und den Twins in Dyersville, Iowa, zwischen dem 13. und dem 16. August. Und es soll noch eine Serie geben zwischen den Padres und den Diamondbacks in Mexico City. Das wäre eine Geschichte, die noch nicht finalisiert ist, aber die soll es dann geben. Und vom 17. bis 19. Mai soll es dann wieder ein Rivalry Weekend geben.
Ja, stimmt, genau das noch.
Mit Mets und gegen Yankees und sie wollen unbedingt eine Rivalry aufbauen zwischen den Braves und den Red Sox.
Ja, wird lustig.
Ja, die sind mir völlig egal.
Was noch ist, dass nächstes Jahr Spiele in einem Las Vegas Ballpark stattfinden werden. Die A's werden für zwei Serien ihren Triple A, ist es glaube ich, also ihren Minor League Ballpark in Las Vegas bespielen. Aber Minor League Ballpark sind sie ja weiterhin gewohnt mit Sacramento. Also das ist nichts Neues für sie. Aber ja, die MLB wird ein Spiel in Vegas ausführen, was auch dann ja die Zukunft ja einläutet. Ne? Dass dann 2028, wenn alles läuft, dann permanent in Vegas Baseball gespielt wird.
Ja, Ab 2028, ne?
Permanent ja, so die Planung, aber wer weiß.
Ja, 27. September, der letzte Spieltag. Und dann geht dann auch schon wieder die Dings los. Und das wird vielleicht dann die letzte Saison sein für länger. Keine Ahnung.
Genau, das ist ja dann, das haben wir letzte Woche erklärt. Das ist ja, steht da überhaupt noch in den Sternen, wie es da weitergeht. Ich glaube, da wird nächstes Jahr aber auch dann der Kessel wirklich unter Druck gesetzt. Ich glaube, dieses Jahr haben wir noch Glück. Es gibt Gerüchte und es gibt dann halt ein paar Gespräche und es gibt Aussagen von den jeweils Beteiligten, aber tatsächlich nächstes Jahr wird das schlimm werden, glaube ich. Es wird nicht gut werden für alle.
Weißt du, wann das Spiel der Giants gegen die Yankees stattfinden soll? Ist das so ein 4-Uhr-Spiel nachts oder starten sie das Jahr zu einer für auch Europäer ordentlichen Uhrzeit?
Ja, aber selbst für eine für die Europäer würde es ja trotzdem 22 Uhr bedeuten.
Ja. Ne? Ja,
also
ja, genau.
Weil wir sind so weit weg da draußen im Westen. Ich gehe mal davon aus, dass sie ein Daygame draus machen. Es ist noch zu kalt. Auch in San Francisco im Norden von Chicago Norden von Kalifornien.
Alles okay?
Ist es im März noch zu kalt für ein Abendspiel. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie das auf Daygame, also 13 Uhr, 12 Uhr, je nachdem, fürs Pitch. Ich würde eher auf 12 Uhr tippen, weil die anderen gehen ja schon alle fast ins Bett dann in New York, wenn die da anfangen zu spielen. Also.
Ja, das auf jeden Fall. Wir haben ein Überraschungsthema, das wir als System-Podcast jetzt erstmal wegkriegen müssen.
Willst du es jetzt schon
bringen? Ja, jetzt schon, weil dann haben wir es außen vor und dann können wir uns um die Nachrichten der letzten Woche kümmern. Alejandro Kirk, Catcher der Toronto Blue Jays. Eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich auch on-air erzähle, wenn ich die Blue Jays kommentiere, der hat zum ersten Mal in seiner Karriere eine Base gestohlen.
Warum ist das jetzt so besonders, Andreas? Erzähl mal, warum Alejandro Kirk sonst keine Bases stiehlt.
Weil er ein sehr langsamer Spieler gibt. Ich glaube, es ist die Renaissance der dicken kleinen Spieler oder der dicken langsamen Spieler. Also ich darf das sagen, weil ich auch dick und langsam bin. Aber Alejandro Kirk hat noch nie eine Base gestohlen. Er ist Catcher. Catcher sind eh nicht so schnell. Und Alejandro Kirk ist dann noch relativ kompakt dazu. Und der stiehlt keine Bases. Und er hat jetzt zum ersten Mal vor einer Woche eine Base gestohlen in seiner Karriere. Und das war ein großes Ding. Und da Josh Naylor auch schon wieder Rekorde noch und nöcher abliefert, was Bases-Stealing angeht, und er auch nicht wirklich schnell ist, ist das eine schöne kleine Renaissance, die wir hier erleben.
Naja, und du merkst auch, wir hatten mal Zeiten, in der Stolen Bases das wurde nicht mehr gemacht.
Ja.
Das hat sich durch die größeren Bases geändert und vor allem, also du siehst es ja gerade bei den Brewers, ne? Die versuchen sofort auf die zweite zu gehen, so wie es immer geht. Ich glaube, da gibt es nicht mal Zeichen, sondern die haben immer grünes Licht, weil was bedeutet das, wenn ich auf Second Base bin, ich bin in Scoring Position, ein Single ins Right Field und du bist über die Home Plate. Ganz einfaches Baseball, komm eine Base weiter, sei in Scoring Position und dann brauchst du keinen Home Run schlagen, keinen Hero Swing oder sonstiges machen, sondern du bringst Punkte nach Hause. Und ich glaube, das sehen wir in diesem Jahr ganz krass, finde ich. Und das hat auch eben mit den neuen Bases zu tun, ne?
Ja, die Bases sind ja vor ein paar Jahren größer geworden. Das war ja im Rahmen auch der Pitch Clock, die eingeführt worden ist. Und es sind ja sehr viele, also einige Regeln geändert worden, die man so als Baseball-Fan gar nicht merkt und die das Spiel einfach besser gemacht haben, die das Spiel wieder dynamischer gemacht haben. Dazu gehören diese Stolen Bases. Und die Stolen Base war eigentlich so gut wie abgeschafft und ist inzwischen wieder ein festes und fixes Element, finde ich, im Offensivspiel der MLB-Teams. Ja, wir haben diese eine Saison von Ronald Acuña Jr. gesehen, aber das war auch schon mit den neuen Bases, oder? Die 40-70-Saison von ihm?
Ja, das kann gut sein. Aber ich glaube, damals war es vor. Also, ich glaube, aber Acuña Jr. wäre es egal gewesen, wie groß die Bases sind.
Ja, das glaube ich auch.
Aber ja, wir haben das auch mehr gesehen und wir sehen ja auch, ne, Spieler, die regelmäßig jetzt 20, 30, 40 oder mehr Stolen Bases haben. Mir macht das Spaß, weil einfach die Dynamik des Spieles sich so ja noch mehr erhöht. Ne? Es ist nicht mehr statisch, sondern schön.
Ja, das war ja damals diese Kommission der Regeländerung, die haben ja sich gefragt, was macht dieses Spiel dynamischer und was wollen die Leute sehen? Und das schönste Play oder beziehungsweise was die Freunde, dass die Menschen am liebsten sehen in einem Spiel, ist ein Triple. Gut, das gibt's jetzt nicht so häufig und das kannst du auch nicht so richtig forcieren. Da musst du das Feld schon ein bisschen kleiner machen, das will niemand. Triples, Doubles, Double Plays, Triple Plays natürlich und die Stolen Base. Und das ist ein dynamischer Faktor dieses Spiels. Und das zu erleichtern und das wieder zu honorieren, das war damals ein richtig guter Move und seitdem ist dieses Spiel auch wieder dynamischer geworden. Und dazu kommt dann auch noch dieses Disengagement, dass der Pitcher nur zweimal Richtung First Base werfen darf und beim dritten Mal muss er ihn entweder fangen oder es gibt den automatischen Walk an die Second Base.
Ja, haben wir ja jetzt war das in der Boston Red Sox Serie gegen die Yankees oder war das im Spiel davor, wo der Yankees-Pitcher
das war bei diesem 12-1
way offline geworfen hat, ne?
Ja, und da gab es auch noch diesen Pickoff-Versuch, also dieser Pickoff, das war ein fantastisches Spiel. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt, was haben wir jetzt gerade? Achso, Alejandro Kirk mit seiner First Base. Und jetzt hole ich nämlich parallel noch Axel rein. Und der kann auch noch seine 5 Cent zum Spielplan 2026 abliefern. Hallo Axel.
Da freue ich mich doch drauf.
Hallo Axel.
Hallo.
Hallo.
Guten Tag. Entschuldigt bitte, ich war noch in einem ausufernden Gespräch.
Du warst zu Tisch, haben wir gesagt.
Bitte?
Du warst zu Tisch, haben wir gesagt.
Nein.
Nein, wir haben schon gesagt, dass die Lohnarbeit uns manchmal ruft und wenn wir mit dem Baseball-Podcast unser Geld verdienen würden, würden wir auch immer alle drei Zeit haben.
Ich war in der Zollabteilung von Kühne und Nagel unterwegs, falls euch das interessiert. Grüße. Nee. Ich glaub, nicht an dieser auch, Stelle.
Da arbeiten auch keine, da arbeiten ehemalige Beamte, würde ich sagen.
Keine Scherze und keine Lästereien über andere Berufsgruppen.
Belassen wir es dabei.
Axel, wie geht es dir momentan?
Ganz gut. Baseballtechnisch oder?
Baseballtechnisch, das frage ich hier jeden Podcast.
Stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Nein, mir geht's ganz gut. Die Red Sox spielen gerade eine schöne Serie gegen die Orioles, wie man hier im Haushalt sagt. Zwei schöne Siege. Die Yankees-Serie hat großen Spaß gemacht, auch wenn Sunday Night Baseball dann nochmal den Sweep verhindert hat. Das wäre der erste Sweep seit, ich glaube, 1939 in Yankee Stadium gewesen. Irgendwie sowas habe ich gehört. Schade. Aber ansonsten ganz gut. Die Playoff-Wahrscheinlichkeit liegt bei über 90%. Da hätten wir auch nicht die ganze Saison mitgerechnet. Und abgesehen von so ein paar Personalproblemchen, sieht es baseballtechnisch im Moment ganz, ganz gut aus, finde ich. Also die Liga macht großen Spaß.
Ich wollte das nochmal gerade sagen, das können wir jetzt hier noch gerade reinbringen, wie viele Emotionen man in so einer 162-Spiele-Saison mit seinem eigenen Team so mitmacht. Axel und ich waren am Anfang unzufrieden, beziehungsweise Axel war ein bisschen zufriedener als ich. Ich habe so gedacht, Mann, das sind so Tölpel und so. Dann haben sie ein paar frustrierende Niederlagen da gehabt, dann waren wir beide frustriert. Und seit so ein paar Wochen läuft es einfach wie mit dieser 10-Spiele-Siegesserie vor dem All-Star-Break. Und jetzt auch nach dem All-Star-Break hat man sich so durchlaviert durch drei unglaublich schwierige Serien. Und seitdem läuft es dann auch wieder richtig gut, das Pitching funktioniert. Aber man erlebt so eine Emotionen-Achterbahn, während man eine Saison verfolgt seines eigenen Teams, ist der Wahnsinn.
Ja, jetzt hast du schon Achterbahn gesagt. Ich wollte jetzt kommen mit, es ist deine Achterbahn, Andreas, bei 162 Spielen.
Ja.
Das Bemerkenswerte an dieser Saison ist ja tatsächlich, dass man sie aufteilen kann in eine Pre-Rafael Devers-Trade-Ära und
ich
eine Post-Rafael Devers-Ära. Und ich glaube, da ist auch Also für mich ist da der Knackpunkt oder der Wendepunkt. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist.
Aber also in der Giants-Saison ist er auf jeden Fall der Wendepunkt.
Ja, aber bei uns doch auch, oder nicht?
Beide. Ja. Die Auswirkung war für beide elementar. Ne? Also du hast die erst schlechte Stimmung, weil warum muss er gehen? Was soll der Quatsch? Zu hui, wir gewinnen Spiele. Und auf der anderen Seite hast du, hey, wir haben einen Superstar in den Reihen, aber wir verlieren alles. Also das hatte schon eine Auswirkung, dieser Trade. Das hat mit beiden Teams etwas gemacht. Einmal gut und einmal schlecht. Aber das ist, also würde ich auch sagen, ich bin dabei. Also das war für beide Teams ein absoluter Turnaround der Saison.
Aber du warst doch emotional auf einem absoluten Hoch, als dieser Trade durchkam.
Ja, genau. Ja. Komplett.
14. Juni.
Ne, und wir haben ja schon mehrere Statistiken gesehen. Seit diesem Trade sind die Giants das schlechteste Team im Baseball. Na, ich weiß nicht, ob sich das jetzt wieder ein bisschen gedreht hat und die Rockies wieder den Platz übernommen haben. Aber ne, sie haben einfach viel zu wenig Spiele gewonnen. Und ich meine, ne, bis um den Zeitpunkt herum gab es eine Situation, da waren die Giants gleich auf mit den Dodgers. Das ist jetzt unvorstellbar.
Ja.
Und das alles, ne, also Achterbahn in meinem Fall dann eher, es ging lange ganz hoch und einmal ganz runter. Es war keine richtige Wellenbewegung, wie vielleicht bei euch mit den Red Sox. Aber es ist genau das. Und das macht auch diesen Sport so faszinierend, weil richtig falsch macht bei den Giants ja niemand etwas. Und richtig, viel mehr richtig macht bei den Red Sox ja auch niemand. Es ist ja jetzt nichts.
Moment.
Also ist es ja nichts irgendwie, sondern manchmal sind es Kleinigkeiten, die in einem Team dazu führen, dass plötzlich, das selbst, ja, keine Ahnung, ich finde es faszinierend und es macht auch Spaß, so zu sehen und keinen Spaß, es selber zu erleben, wenn es in die andere Richtung geht.
Auf jeden Fall ist das jetzt so ein ganz kleines bisschen durcheinander hier gekommen, da Axel später reingekommen ist, aber wir wollten das auf jeden Fall nochmal anbringen und diese Saison, wie gesagt, ist ein emotionales Auf und Ab für jeden Fan, glaube ich, außer wenn man Rockies-Fan ist, das glaube ich, oder White
Sox-Fan.
Sollen
wir das sagen? Wollen wir sagen, dass die Rockies offiziell aus dem Playoff-Rennen raus sind?
Seit vorgestern.
Seit dem 25. August, ja.
Wow. Das ist
früh.
Ja.
Mathematisch eliminiert im August.
Ja. Die White Sox letztes Jahr auch. Also, ne, ist nicht so, dass wir das erste Mal haben. Aber,
das kam mir so vor, ehrlich gesagt.
Nee, das hatten wir letztes Jahr auch.
Okay.
Aber es ist schon, also die wussten von Anfang an, worauf es hinausläuft. Auch die White Sox-Fans wussten, worauf es hinausläuft. Ich habe dieses Jahr einen White Sox-Fan kennengelernt.
Das hört sich an, als hättest du einen Alien getroffen.
Ja, habe ich auch.
Ja, oder irgendwie so eine Katze adoptiert, weißt du, die ein bisschen Pflege braucht, damit sie weiterleben kann oder so.
Ja, genau. Wir waren gerade bei Alejandro Kirk und haben jetzt Gott sei Dank dieses Thema im System-Podcast Just Baseball haben wir jetzt abgehakt und wir hoffen, dass wir mit den Blue Jays-Fans ab sofort kaum noch Ärger bekommen. Wir wollen ein paar Personalien abhaken und müssen ein paar Personalien abhaken, weil das hat ja durchaus auch erstens Auswirkungen vielleicht sogar auf die Postseason noch, andererseits Auswirkungen auf die eigene Saison. Und eine Personalie ist, und die tut mir persönlich relativ leid, weil ich den Pitcher an sich extrem gut finde und weil ich ihn wirklich, wirklich richtig als Fan mitverfolge, wenn er pitcht. Das ist Nathan Eovaldi. Rotator Cuff Strain. Es ist eine Zerrung in der Schulter. Und er wird diese Saison wohl nicht mehr auf den Mount gehen. Nathan Eovaldi hatte eine unglaubliche Saison bislang. Eovaldi hat ein 1,73 Earned Run Average und fast 6 Innings pro Start. Er hat 26% der Schlagleute per Strikeout wieder ins Dugout zurückgeschickt und er hat jeden Monat mindestens 2,67 ERA oder besser gehabt. Eine unfassbare Saison für die Rangers, die sich höchstwahrscheinlich nicht für die Postseason qualifizieren, aber was Nathan Eovaldi dieses Jahr gemacht hat, war fantastisch und dass seine Saison jetzt verletzungsbedingt beendet wird, ist einfach schade, sehr, sehr schade.
Das ist so 22 Spiele gespielt, 130 Innings gepitcht und eine super Strike Rate, 26% Strike Rate, das heißt Strikeout Rate. Also das heißt, jeder vierte Spieler ist bei ihm automatisch ein Strikeout. Er walkt kaum Leute in dieser Saison. Er hat ein Wins Above Replacement von fast 3,8 und spielt so eine richtige Rebounds-Saison für die Texas Rangers. Und die Verletzung ist tatsächlich tragisch. Er ist jetzt 35 Jahre alt. Ich glaube, er wird schon noch zurückkommen. Aber ja, es macht's halt nicht besser. Die letzten zwei Monate der Saison dann noch aussitzen zu müssen. Gute Besserung. Ich mag ihn auch sehr. Und hoffe, dass er nächstes Jahr wieder auf dem Mount stehen wird.
Die Rangers waren zwischendurch ganz nah dran an den Wildcard-Plätzen. Jetzt sind sie im Moment 4,5 Spiele draußen. Florian, du hast eben schon auch die Royals eigentlich rausgenommen aus dem Wildcard-Rennen, aber 4,5 Spiele ist für ein Team dann ohne Nathan Eovaldi wahrscheinlich die Hürde zu groß, oder?
Ja, wird dadurch absolut nicht leichter. Genau, also eben, das ist, du hast ja gesagt, ne, diese Verletzungen haben Auswirkungen auf die Playoffs und jede noch so kleine Hoffnung von den Rangers nochmal angreifen zu können, wird mit so einem Rückschlag nicht größer. Und daher, ja, dir fehlt einfach alle 5 Tage ein Pitcher, der braucht ja nur auf dem Mount stehen und du brauchst 2 Runs scoren und bist im Spiel durch, ne? Also, Das ist schon ein herber Rückschlag dann, also sowohl für ihn als auch für die Rangers, denn Richtung All-Star-Break hatte Bruce Bochy in Interviews gesagt, wir wollen gewinnen und wir werden versuchen, weiter anzugreifen. Sie sind ja nie richtig aus dem Quark gekommen in dieser Saison, hätten jetzt die Chance wäre ja da gewesen, aber so leider nicht mehr.
16-9 hatten sie im Juli als Bilanz und damit waren sie ganz nah an den Playoffs dran, beziehungsweise am Wildcard-Rennen. Jetzt haben sie im August 9-14 gespielt bislang. Das ist dann einfach nicht gut genug, um im Playoff-Rennen dabei zu bleiben. Vor allen Dingen, wenn dann Teams wie die Yankees und die Red Sox gerade wirklich gut spielen. Man könnte vielleicht auch die Mariners abgreifen, aber auch die spielen dann zu solide momentan. Und wo wir bei den Mariners sind, da müssen wir gerade einmal darüber sprechen, dass jemand hier auf einer Pace ist zu einer wirklich historischen Saison. Und er hat schon die Saison als historisch gestaltet. Cal Raleigh hat seinen 50. Home Run geschlagen. Und er ist der erste Catcher, dem dies gelungen ist. 48 und 49 war schon der Rekord für einen Catcher. Er ist der zweite Switch-Hitter, also der links wie rechts kann, dem dieses gelungen ist mit 50 Home Runs. Und er ist die meisten Home Runs von einem Catcher sind von ihm, 50 jetzt, Salvatore Perez 2021, 48 und Johnny Bench 1970, der hat 45 Home Runs geschlagen. Und die Saison von Cal Raleigh kann wirklich als historisch bezeichnet werden. Er ist noch 4 Home Runs davon entfernt, um den Rekord eines Switch-Hitters einzustellen. Das war Mickey Mantle 1961 und der Franchise-Rekord der Seattle Mariners ist bei 56 von Ken Griffey Jr. 1997 und 1998 aufgestellt. Im Moment ist er on pace für 61 Home Runs. Axel, das ist eine Sache, die man anfeuern muss, oder?
Ja, absolut. Und ich möchte bitte dazu erwähnen, dass es auch nicht selbstverständlich für einen Catcher ist, schon zweistellig Stolen Bases zu haben.
Ja.
Der hat 14 Stolen Bases in seinen 130 Spielen, die er gemacht hat. Für Catcher ist das, ich glaube, nicht das natürliche Habitat, da mit Jump von der First Base zur zweiten zu gehen. Spielt eine überragende Saison, du hast es schon gesagt. Er hat schon viele Strikeouts im Vergleich. Aber er trifft die Bälle tatsächlich im Moment, wie er will, hat ein Sechser Wins Above Replacement, ist damit der beste Spieler in dieser Kategorie bei den Seattle Mariners und hat ja auch defensiv durchaus, also als Spielgestalter, als Regisseur des Spiels, was er ja als Catcher ist, durchaus seine Stärken. Ist eine sehr, sehr gute Saison von Cal Raleigh und die Seattle Mariners können tatsächlich im Moment froh sein, ihn hinter der Platte zu haben.
Florian, vergisst man zwischendurch über die Saison eines Einzelnen die Ziele des gesamten Teams, weil so richtig souverän sind die Mariners gerade nicht.
Nein, aber die individuelle Leistung von ihm führt dazu, dass die Mariners in den Playoffs sind. Ich würde es eher so sehen, ne? Weil das Team, das haben wir vor der Saison auch gesagt und das war letzte Saison auch immer das Thema, krankt in der Offensive. Starting Pitching immer gut in Seattle, die letzten Jahre keine Probleme, aber die Offensive war immer das Problem. Und das da trägt er ja dazu bei, dass das dieses Jahr besser ist. So wie der Trade von Josh Naylor und Eugenio Suarez jetzt dazu beiträgt, dass sie offensiv besser sind in den letzten Wochen. Und ja, also ich glaube, er ist nicht so wie man ihn kennengelernt hat von Interviews und Berichte über ihn, ist er nicht der Typ, der nur auf seine Home-Run-Statistik guckt. Das glaube ich nicht. Aber ich hätte ja noch eine Quizfrage an euch. Mhm. Was meint ihr denn, was die meisten Stolen Bases eines Catchers in der MLB waren? Und in der modernen Ära, weil es gibt, das könnt ihr nicht erraten, also 1888, da ja. Wart ihr
Hoss Mac so und so, der in seiner Freizeit noch irgendwelche Kühe beschlägt oder Pferde beschlägt.
Na, King Kelly steht in der Liste ganz oben mit 56 in einer Saison. Nehmen wir aber mal
der King Kelly, selbstverständlich. King
Kelly. Nehmen wir aber die Modern Era, also man sagt ja, dass die moderne Baseball-Ära so ab 1900 dann beginnt, 1901 wird hier genannt, es ist Jonathan Wathan, der 36 Stolen Bases 1982 hatte, und ich glaube, das kann man dann am meisten mit dem vergleichen, was Corelli jetzt in dieser Saison macht, also die Home Runs ist das eine, aber wie du gesagt hast, die Stolen Bases, und Alejandro Kirk trägt ja auch dazu bei, haben ja auch drüber gesprochen, dass er eine zu den Catcher Stolen Bases hinzugefügt hat.
Ja. Wenn mir jetzt eingefallen wäre, den wir mitbekommen haben, der als Catcher Bases gestohlen hat, war JT Realmuto, aber ich kann das nicht einschätzen, wie viele es dann waren.
Und die Seattle Mariners haben übrigens den Vedder Cup gewonnen. Der Vedder Cup wird zwischen San Diego Padres und den Seattle Mariners ausgetragen, ist nach Eddie Vedder, dem Sänger der Band Pearl Jam, benannt. Und da kann ich jetzt mal gerade so ein ganz kleines bisschen aus meinem Fan-Dasein als Pearl Jam-Fan heraus agieren, weil Eddie Vedder hat in San Diego gewohnt, bevor er dann Sänger der Seattle-Band Pearl Jam wurde. Und dann gibt es jetzt den Vedder Cup zwischen den Padres und den Mariners, wird nächstes Jahr auch wieder ausgetragen. Und der Sieger bekommt dann eine Gitarre bzw. eine Trophäe, die wie eine Gitarre aussieht und die von Eddie Vedder designt worden ist.
Aber ist Eddie Vedder nicht Cubs-Fan?
Ja, Eddie Vedder ist Cubs-Fan, aber seine beiden Orte, an denen er war, sind Seattle und San Diego. Jetzt lass das. Du machst das jetzt hier nicht schlecht.
Nimm mir das nicht weg.
Ja, Blödsinn.
Absolut, bin ich bei dir. Ich wüsste, ich hätte jetzt Eddie Vedder in keine Band stecken können. Das liegt aber an meiner Musik, die ich höre.
An deiner Ignoranz liegt das.
Und das auch.
Ich habe gedacht, ich erzähle hier noch eine kleine schöne Schnurre. Hä? Mit dem Sänger meiner Lieblingsband, und dann wird mir das hier alles wieder
Pearl
schlecht.
Pearl Jam ist deine Lieblingsband?
Was, Pearl Jam? Ja.
Okay.
Ja, also eine von dreien.
Okay.
Ja. Ich werd euch jetzt gar nichts mehr zur Musik erzählen. Außer, wo wir bei Musik sind. Carlos Santana ist gewaved worden.
Oh, Herr Delling.
Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, denkt euch vielleicht, jetzt macht er schon wieder so einen Gag mit Carlos Santana und in irgendeiner Weise. Ja, er kann sich jetzt um neue Songs kümmern, weil die Cleveland Guardians haben ihn gewaved. Und sie hätten die Möglichkeit, ihn einfach wieder zurückzunehmen oder dann irgendwann in AAA zu schicken. Er hat allerdings das Recht, einem in die AAA schicken zu widersprechen. Er ist 39 Jahre alt und er hat 44 Jahre in der MLB auf dem Buckel. Sie haben zwei Spieler jetzt, die in den letzten Monaten einfach sehr, sehr gut waren, und sie wollen diesen Weg nicht mehr versperren durch Carlos Santana. Kyle Manzado und CJ Cephas, die sind beide auf der First Base fähig, das zu machen, und haben offensiv eine bessere Saison gehabt. Nach wie vor ist Carlos Santana mit vielen Walks dabei und hat eine überragende Defensive auf der First Base. Aber die Guardians haben jetzt gesagt, diese Saison ist eh vorbei. Jetzt brauchen wir seine Dienste nicht mehr. Er hat vor der Saison einen 12-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben und müsste jetzt bis Ende August einen Club finden, einen Contender finden, um dann auch für die Playoffs dann eingesetzt werden zu können, weil jeder Spieler, der nach dem 31. August in ein Team kommt, ist nicht mehr eligible für die Postseason. Und wird das passieren, Axel? Dass er noch jetzt einen Club findet, der in die Postseason kommt?
Ich glaube, der hat sich entweder ist er raus
oder gemutet.
Oder gemutet. Ich würde sagen.
Ja, bitte. Gemutet, entschuldige bitte. Ja, sorry. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Mir würde jetzt spontan kein Team einfallen in Contention, das sagt, okay, wir nehmen Carlos Santana jetzt für die Playoffs noch mit ins Roster. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Kannst du es dir vorstellen, Florian?
Nein. Ich hätte jetzt gesagt, so, ne, also die Red Sox hatten Probleme auf der First Base eine Zeit lang. Das scheint aber kein Thema mehr zu sein. Dann wäre das noch eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass du dir einen 39-Jährigen holst, der auch diese Saison ja defensiv immer noch gut ist, aber offensiv hat er jetzt nicht unbedingt den Impact gehabt, weswegen die gerade in Seattle entschlossen haben, ihn zu releasen. Also ich sehe das nicht, nein.
Ich sehe es auch nicht. Und vor allen Dingen First Base, die kriegst du irgendwie noch besetzt. Wir hatten irgendwann im Laufe dieser Saison, hatten wir First Base kann jeder außer. Wer war das noch bei den
Giants? Casey Schmidt. Was denn? Es tut mir leid.
Ja, genau. Und Rafael Devers kann sie auch nicht. Spielt er eigentlich noch First Base?
Mittlerweile kann er sie richtig gut. Ich bin total begeistert von seinen Fähigkeiten an der First Base.
Ernsthaft?
Ja.
Ernsthaft?
Ja. Ihr seht ihn ja nicht mehr, ihr guckt ja mal weg, wenn er jetzt spielt. deswegen, nein, also dafür, dass er die Position erst diese Saison gelernt hat, macht er das richtig gut. Und jetzt abwarten, was in der Offseason passiert, aber dann kann man noch mehr trainieren und da wird es Verbesserungen geben. Denn er ist ja nicht von Designated Hitter zu First Base gekommen, sondern er hat ja auch mal an der Third Base gespielt. Also ja. Mir gefällt das sehr gut. Also er macht immer noch Kleinigkeiten, Fehler, das ist aber das ganz normal, wenn du eine Position neu erlernst. Aber mir gefällt das sehr, sehr gut, was er macht.
Ich glaube auch, also
bei Carlos Santana kommt natürlich noch dazu, er würde jetzt im Prinzip jedes Teamgefüge ja schon durcheinander bringen.
Ja.
Und für, also wir haben jetzt September bald für den letzten Monat in der Regular Season mit der Aussicht, dass er vielleicht ein 2,30er Average schlägt. Wäre mir zu teuer und würde halt zu viel Unruhe ins Team bringen für Leute, die höhere Ambitionen haben, die Playoff-Ambitionen haben. Also ich sehe das nicht. Ich glaube, wir werden Carlos Santana, wenn im Winter irgendwo sehen, auf irgendeinem Trade-Block oder vielleicht in der MLB auch gar nicht mehr.
Ja, vielleicht war es das auch noch.
Ja, 39 Jahren, aber auch in Ordnung, oder? Also
ja, vielleicht spielt er noch 2 Jahre in Korea, was weiß ich.
Ja.
Ne, oder
ich habe gerade geguckt.
Was hat der Nelson Cruz gemacht? Ist der nochmal nach Korea oder so gegangen?
Ja, ich glaube, ja, der ist dann rüber. Also im Moment von den Teams, die im Playoff-Contention sind, haben den schlechtesten Betting Average auf der First Base die Mariners. Danach kommen die Astros, aber da kommt ja Alvarez ist First Base, ne? Mhm. Jordan Alvarez, also der kommt ja zurück.
Nee, Jordan Alvarez ist eigentlich Leftfielder.
Leftfielder, okay, dann habe ich es verwechselt. Yandy Diaz war das, entschuldige. Ja, genau. Detroit hat eine nicht so gute Betting Average auf der Position, aber da sehe ich jetzt nicht, dass die sagen, komm, den holen wir uns noch. Weil genau,
also wenn Detroit Carlos Santana holt, dann können sie auch die letzten 3 Jahre wieder in den Sack stecken.
Genau. Das genau.
Nein,
das. Ne? Und was? Und deswegen, also am besten dastehen als Playoff-Team-Turnier Toronto Blue Jays an First Base.
Ja, mit Vlad Guerrero.
Ja. Sieht man dann. Ne?
Ja, die Red Sox haben sich jetzt gerade Nathaniel Lowe geholt und eins noch gerade zu teuer, sie müssten, also wenn er jetzt sich gegen das AAA oder wenn er sich für die Free Agency entscheiden würde, bräuchte man ihm nur einen Mindestgehaltvertrag anbieten und das wäre dann nicht mehr viel. Aber ich glaube auch trotzdem nicht, dass er nochmal einen Club findet jetzt hier zum Ende der Saison. Wir springen heute ein bisschen in Themen. Ich hoffe, das passt für alle. Weil wir gerade bei den Astros waren und weil wir bei Jordan Alvarez waren. Jordan Alvarez, das große Phantom bei den Astros, der seit dem 2. Mai auf der Injury List war. Dann hieß es, dass er eine Entzündung in der Hand hatte. Dann hieß es, dass er einen Bruch im 4. Metakarpal hatte. Das wollte ich eigentlich noch nachgucken. dann hat er Live Betting Practices genommen. Da ist das dann rausgefunden worden. Dann ist er im Juli, als er schon im Rehab-Assignment war, hat er nochmal einen Rückschlag erlitten und ist jetzt wieder da, nachdem er in der Double-A erstmal die gegnerischen Pitcher zum Weinen gebracht hat mit 7 von 15, mit 4 Doubles und in 4 Minor League Spielen. Und er ist jetzt zurück. Und das ist für mich eine der Geschichten, die ich am beeindruckendsten finde in dieser Saison, dass die Houston Astros, trotzdem sie auf Jordan Alvarez verzichten, auf Isaac Paredes jetzt verzichten müssen, dass sie Kyle Tucker abgegeben haben, dass sie Alex Bregman abgegeben haben, dass sie trotzdem die American League West anführen und das mit einer durchaus ordentlichen Offensive. Das ist für mich eine der größeren Geschichten, die wir in dieser Saison bislang erlebt haben.
Ja, und ist es. Ja. Und der Impact, den die Rückkehr von Jordan Alvarez bringt, der kann ja durchaus signifikant sein. Ne? Er war im letzten Jahr war er der Betting Leader bei den Houston Astros. Er hat Erfahrung und kann das Team dann in den Playoffs sicherlich nochmal unterstützen. Er hatte halt hatte eine schwierige Saison mit den Verletzungen. Er hat ja auch vor der Verletzung nicht so unglaublich performt. Vielleicht war da schon was. Aber wenn er jetzt fit ist und wenn er jetzt wieder auf annähernd 100% ist, dann ist das natürlich eine super Addition für die Houston Astros. Fast wie ein Neuzugang für die Playoffs.
Sein Postseason Betting Average ist bei 2,94. Er hat 5 Postseasons mit den Astros schon durch. Also die Erfahrung ist da. Das heißt, die kriegen dann absoluten Topspieler für die Playoffs zurück. Und das kommt genau zur richtigen Zeit. Also ich glaube auch, das wird eine sehr große Auswirkung haben. Vielleicht für die Regular Season noch nicht. Da muss er eben erstmal wieder in den Rhythmus kommen. Das ist auch in Ordnung. Die Astros haben ja auch ohne ihn die Spiele gewonnen. Aber wenn er dann in die Playoffs kommt, keine Ahnung. Also da hätte ich gar keine Lust zu, gegen den zu pitchen.
Sein Postseason Betting Average gegen die Red Sox ist bei nahe 1000.
Ja, also das ist wirklich super gefährlich.
Der Typ macht mir Angst. Jedes Mal, wenn er gegen die Red Sox spielt. Das verdammte Mal. Vor dem habe ich Angst. Das ist früher hatten die Leute ne, vor die David Astros. Ortiz Angst. Ich habe vor Jordan Alvarez Angst.
Ja, und die Astros kriegen da wirklich ein Ass zurück. Ein Ass im Ärmel haben sie, weil sie auch so gerne cheaten, dass sie tatsächlich ganz in Ruhe jetzt in der Regular Season gucken können, wie er vorangeht und dann knallt er in der Postseason wahrscheinlich alles raus und die Leute gucken, wo kommen denn die Astros wieder her.
Mhm. Aber nicht schlecht hier mit Ass im Ärmel und Cheaten, so stark.
Ja, manchmal kann ich es auch.
Ja, das ist
nicht schlecht. Ich lerne von den Besten.
Aber die Astros hatten den elftbesten OPS in der Liga während seiner Abwesenheit. Und das haben sie einfach hervorragend gemacht. Also die Houston Astros bekommen Jordan Alvarez zurück. Wer auf einen seiner besten Leute verzichten muss, das sind die Phillies. Und das ist eine für die Phillies und für die Phillies-Fans katastrophale Nachricht. Denn Zach Wheeler, und das habe ich jetzt eben nochmal gegoogelt, das ist irgendeine Kompressionsverletzung in der Schulter. Thoracic Outlet Syndrome. Und er braucht eine Thoracic Outlet Decompression Surgery in den nächsten Wochen. Zach Wheeler, das Arbeitspferd der Phillies, vor allen Dingen nicht nur das Arbeitspferd, sondern er hat auch einen unter 3 ERA gehabt in dieser Saison. Er war das absolute Ace für die Phillies, fällt in dieser Saison aus. Er wird nicht zurückkommen. Und Axel, das ist mal so ein richtig schwerer und herber Schlag.
Das ist ein Bummer auf jeden Fall. Und er fällt ja nicht nur in dieser Saison aus, sondern es geht ja auch in die nächste Saison rüber. Ne? Er muss jetzt operiert werden. Die Schätzungen sind 6 bis 8 Monate. Wenn er Glück hat, ist er so knapp zum Start der nächsten MLB-Saison wieder einsetzbar. Aber ich meine, er verpasst den gesamten Winter. Er verpasst auch die Pitcher-Vorbereitung, wie heißt das denn nochmal? Catcher und Pitcher Reports. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn vor nächstem Sommer zurücksehen. Und das ist für die Philadelphia Phillies wirklich eine tragische Nachricht. Zach Wheeler hat ja auch selbst gesagt, ja, was soll ich machen? Es ist halt eine absolute Enttäuschung und es ist etwas, womit ich nicht gerechnet hätte, aber es gibt keine andere Lösung mehr. Es gibt auch keine andere Möglichkeit der Behandlung, dass es vielleicht was schneller geht. Es wird ihm auch nichts bringen. Er will wieder 100% gesund werden. Und ja, wahrscheinlich ist das so, ne? Da kannst du ja nicht irgendwie jetzt sagen, okay, Zach, Schulter tut weh, sehen wir ein, aber du musst noch 6 Wochen. Das ist halt dann in dem Fall nicht möglich. Es ist für die Philadelphia Phillies tatsächlich ein Ausfall zur Unzeit und bin mal gespannt, wie das ihre Rotation durcheinander bringt. Dass es auf jeden Fall Disruptionen gibt, das ist völlig außer Frage.
Die Rotation sieht ja eigentlich sehr, sehr gut aus und sie war mit Zach Wheeler sogar noch ein ganz kleines bisschen besser. Christopher Sanchez hat einen 2,66er ERA über die gesamte Saison. Jesus Luzardo 4,23er ERA. Das ist in Ordnung. 3 Runs auf 6 Innings nimmt man jederzeit. Ranger Suarez mit einem 3,07er ERA und Taijuan Walker auch mit einem 3,44er ERA. Also die Postseason-Rotation scheint halbwegs zu funktionieren und scheint halbwegs zu stimmen. Und trotzdem Zach Wheeler, mit dem hätte man halt jemanden gehabt, der nicht nur jeden fünften Tag oder jeden vierten Tag in der Postseason auf dem Mount stehen kann und fast einen Sieg garantieren kann. Der hat dann auch noch so viele Innings im Arm gehabt in diesem Jahr, dass er dann auch das Relief-Pitching schonen konnte. Und gerade in der Postseason ist das so wichtig, dieses Relief-Pitching in irgendeiner Weise gesund zu halten. Und das kommt dann auch im Zuge der Nachricht, dass die Phillies jetzt erstmal Jordan Romano ein bisschen verstecken wollen die nächsten Tage und Wochen, weil der hat mal so eine richtig grauselige Saison. Der hat im Moment einen 8,23er ERA. Der war mal Closer bei den Toronto Blue Jays und kriegt in dieser Saison bei den Phillies nichts hin. 42 2/3 Innings, 45 Hits, 40 Runs hat er kassiert. Letztens wieder gegen die Mets erst nochmal 4 Runs kassiert. Jordan Romano, den man eigentlich im 7., 8., 9. Inning haben wollte, bei dem funktioniert gar nichts. Florian, wie siehst du die Rotation und das Pitching bei den Phillies?
Ja, gerade weil du auch gesagt hast, also ich glaube, für die reguläre Saison, das kriegen sie alles hin. Da bin ich zuversichtlich, dass sie dann an der Spitze auch ihre Division bleiben. Aber mit Zach Wheeler fehlt halt auch jemand, der in den letzten 3 Jahren in den Playoffs einfach auch überragend gepitcht hat. Ne? Ein 2,78er ERA 2022 in 6 Starts, 4 Starts 2023 und dann ein 1,95er ERA 2024 war nicht so gut. Da hat er nur 1 Start gemacht, aber also von der Idee her, da fehlt wirklich ein erfahrener Pitcher und jemand, der, ja, auf den du dich in den Playoffs auch was die Innings angeht verlassen konntest und eben so Spiele, um dein Bullpen zu schonen. Es geht 5.1 Wins Above Replacement Spieler jetzt weg. Mhm, und genau. Das ist erheblich. Und deswegen, die Rotation selber, sie können ja jetzt auch nichts machen. Es ist dann genau wieder dieses Problem, ne? Sie haben das, es ist nicht vor der Trading Deadline irgendwie so akut gewesen, sonst hätte man ja überlegen können, ob man nochmal Long Relief sich holt, der auch mal starten kann. Das haben sie nun nicht mehr die Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie ihre Prospects auf den Pitching-Positionen, ob da welche ready sind. Das ist schon ein herber Rückschlag, würde ich sagen. Und du brauchst in den Playoffs dein ganzes Team beisammen. Und wenn einer deiner 2 besten Pitcher, wenn einer davon fehlt, ist das nie gut.
Andrew Painter ist der Top-Prospect der Phillies. Er ist Pitcher dann tatsächlich auch. Soll eigentlich noch dieses Jahr seine Einsätze bekommen, aber ob man ihn wirklich dann in eine Postseason-Rotation mit reinbringen möchte, das halte ich jetzt eher für zweifelhaft.
Genau, vielleicht für die Regular-Season. Das Problem, ne? Ja. Dass du jetzt vielleicht ein bisschen Pitching-Management betreiben musst in den letzten 5 Wochen der Regular-Season, damit du halt in der Postseason vielleicht sogar mit einer 4er-Rotation spielst. Mhm. Mal gucken. Aber lese ich das richtig, dass das ein Blutgerinnsel war? Mhm. Dass es richtig gefährlich war? Mhm. Okay. Dann ist es gut, wenn er wieder gesund wird und alles andere spielt erstmal keine Rolle.
Genau.
Das ist völlig richtig.
Habt ihr die Geschichte rund um Alec Boehm und das Spiel gegen die Mets mitbekommen? Dass Alec Boehm nicht nur die Mets-Fans gegen sich aufgebracht hat, sondern sogar so ein bisschen auch die Phillies selbst. Habt ihr das mitbekommen?
Nein.
Die Phillies spielen gerade im Moment bei den Mets eine Serie und haben die ersten beiden Spiele verloren. Im ersten Spiel gab es eine Situation, dass sich Alec Boehm darüber echauffiert hat, dass er am Batter's Eye, also hinten im Centerfield, dieser eigentlich schwarze Bereich, damit die Schlagleute keine Ablenkung haben von dem Pitcher, dass da ein Richtmikrofon aufgestellt war und das wohl in irgendeiner Weise geblendet haben soll. Und Alec Bohm hat dafür gesorgt, dass dieses Richtmikrofon abgebaut wird. Das war eine 19-minütige Unterbrechung. Dann haben die Mets das Spiel trotzdem gewonnen. Und selbst die Phillies-Announcer haben hinterher gesagt, jetzt kneif mal die Backen zusammen, Alec Bohm. 19 Minuten Delay wegen einer Sache, die seit 2017 da mindestens hängt. Und das hat dich bis jetzt auch noch nicht gestört. Und dann gab es gestern, wurde er natürlich von den Mets-Fans so ein bisschen hops genommen, wurden so gelbe Plakate hochgehalten, auf denen stand, ist das zu hell für dich, Alec Bohm? Und ja, so ein bisschen, das ist so ein bisschen spicy ist es geworden.
Das war im ersten Spiel. Mhm. Das war ja nicht mal knapp, ne? Nee. Das erste Spiel.
Nee.
Okay.
Ja. Die Geschichte wollte ich dann nochmal gerade erzählt haben, die Phillies haben durchaus jetzt die Mets-Fans gegen sich aufgebracht. Und sollte es in irgendeiner Weise eine Serie Mets gegen Phillies geben, dann können wir uns auf
was
schöne,
ja, unglaublich schwer ist, Mets-Fans gegen sich aufzubringen. Das ist sonst noch keinem gelungen. Mets-Fans sitzen eigentlich nur ums Feuer rum.
Und genau, sind die Labrador-Welpen unter den Baseball-Fans. Ja. Apropos Mets, holen Jonah Tong rauf. Jonah Tong, T-O-N-G, nicht wie die Zunge geschrieben, wird sein Major League-Debüt geben, hat in der AAA alles zusammengeworfen und vor allen Dingen hat er in der AA alles zusammengeworfen. 1,59 ERA und 40,8% Strikeout Rate in 102 Innings in der AA. Dann hat man gesagt, okay, du bist wohl fertig für die AAA. In der AAA hat er dann auch nochmal gleich 11 2 Drittel Scoreless Innings gepitcht und hat nur 8 Hits und 3 Walks auf das Scoresheet gebracht und 17 von 45 Gegner dann per Strikeout wieder ins Dugout zurückgeschickt. Und da hat man gedacht, ja, nachdem das mit dem anderen Prospect McLean so gut funktioniert hat bei den Mets, hat man jetzt gedacht, oh, dann holen wir den nächsten rauf. Und da bin ich auch sehr gespannt auf das Experiment, weil die Mets haben in den letzten Wochen und Monaten große Probleme gehabt, ihre Starting-Pitcher durch 5 Innings durchzubekommen. Und McLean hat jetzt in seinen ersten beiden Starts hat er jeweils 6 oder 6 2-Drittel-Innings gehabt und wenig zugelassen. Und jetzt holen sie den nächsten dann rauf, weil das Pitching, das Starting-Pitching macht Sorgen bei den New York Mets und jetzt wollen sie sich da noch mal frisches Blut reinholen. Da bin ich sehr gespannt auf dieses Experiment.
Mir kommen die Mets im Moment so ein bisschen vor, als wenn sie sagen würden, wir haben jetzt in den letzten Wochen so viel Dreck über uns ausgeschüttet bekommen, jetzt geben wir noch mal Gas, weil vor allen Dingen die Offensive in der letzten Woche, die war schon on fire, würde ich sagen. Erst die Serie gegen die Braves, wo sie ja gescored haben wie nichts Gutes. Ja. Jetzt haben sie gegen die Phillies das erste Spiel, das war ja ein richtiger, wie nennt man das, ein richtiger
richtiges kleines Schlachtfest.
Ein Schlachtfest, genau. und dann heute Nacht der Walk-Off. Ich glaube, die Mets haben noch mal so ein bisschen Blut geleckt. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Und ich habe ab nach dem Walk-Off auch mal so ein bisschen Körpersprache mir angeguckt. Das sah schon ganz gut aus. Also vielleicht haben wir die Mets ein bisschen zu früh abgeschrieben.
Die Mets denken sich, wir kriegen das Pitching nicht hin, dann gewinnen wir die Spiele halt 17 zu 16.
Ja, ja. Ja, aber und ich finde auch die Idee, also ne, ich glaube, wäre das Mets-Pitching nicht so instabil gerade, hätten sie ihr Prospect dieses Jahr noch nicht hochgezogen.
Glaube ich auch.
Du hast es ja gesagt, McLean hat eingeschlagen, das muss mit Tong jetzt nicht passieren, aber es kann ja passieren. Und das bringt einfach nochmal einen anderen Rutsch mit, ne? Bist eben nicht nach 4 Innings genötigt, deinen Starting-Pitcher zu wechseln. Das zum einen. Also heute Nacht ist ja nochmal ein Spiel gegen die Phillies. Gewinnen sie das, sind sie 4 Spiele zurück hinter den ersten Platz. Und dann haben sie im 9. bis 12. September nochmal eine Serie gegen die Phillies in Philadelphia, die Mets. Und da können sie auch nochmal wieder Boden direkt gut machen. Also ich würde sie im Moment, weil sie ja so offensiv wirklich richtig stark sind, würde ich sie noch nicht rausnehmen aus der Rechnung.
Jonah Tong, die Pitching Motion von Jonah Tong soll an Tim Lincecum erinnern.
Dann gucke ich auf jeden Fall rein. Er wird jetzt er wird am Freitag, da bin ich sogar zu Hause. Er wird am Freitag gegen die Marlins auf dem Mount stehen und das ist, glaube ich, dann hoffentlich ja zu einer sehr guten Zeit für uns Europäer und da gucke ich mir das an.
Der Name Tim Lincecum erzeugt bei dir so einen Pavlovschen Reflex, oder?
Ja, einer meiner absoluten Lieblingsspieler der letzten. Also ich liebe Tim Lincecum.
Ja. Hat er noch lange Haare?
Er wurde neulich irgendwo gesehen und es gab dann die Geschichte, dass der Fan meinte, oh Mensch, du siehst ja aus wie Tim Lincecum. Also ja, weil ich bin. Und da hatte er nicht so lange Haare.
Ah, okay.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich mochte Tim Lincecum auch gerne.
Ja.
Ist doch gar keine Frage.
Drei Sachen müssen wir noch ansprechen, die auf unserem großen Zettel hier sind. Die Baltimore Orioles, Florian, haben einen jungen Spieler mit ganz, ganz wenig Innings-Erfahrung einen sehr großen Vertrag gegeben.
Ja, der Trend, der sich in diesem Jahr ja bei einigen Teams abgezeichnet hat, geht hier weiter, ne? Also Basayo heißt er, den Vornamen
finde ich. Samuel Basayo.
Genau. Und das setzt ein Zeichen, finde ich. Sie sind ja diesen Weg gegangen mit den jungen Spielern. Sie sind dieses Jahr, haben einen erheblichen Rückschlag auf sich nehmen müssen. Ich meine, sie sind jetzt 16,5 Spiele weg, haben mit den Playoffs nichts zu tun. Und trotzdem ist das ein Signal, dass der angeschlagene Weg richtig ist und dass sie den weitergehen wollen und ihre Prospects und frühzeitig an sich binden, damit sie sagen, mit euch geht es in die Zukunft und nächstes Jahr greifen wir wieder an. Und wenn es nächstes Jahr nichts wird, dann eben übernächstes Jahr, weil wir so ein junges Team zusammen haben, dass wir dann jedes Jahr relevant sein können, finde ich eine sehr gute Sache. Gefällt mir sehr gut, was die Baltimore Orioles machen.
Samuel Basayo ist Catcher, / First Baseman. Sie haben jemanden, der Anfang dieser Welle an jungen Spielern war, die die Baltimore Orioles in den letzten beiden Jahren in die Playoffs gebracht hat und die dieses Jahr so ein bisschen ins Slump haben. Das ist Adley Rutschman. Und der ist auch noch Catcher und der ist auch noch ein paar Jahre unter Vertrag. Axel, wird Adley Rutschman getradet oder geht Samuel Basayo einfach auf die First Base und wir reden nicht weiter?
Ah ja, was auf jeden Fall bemerkenswert war an der Situation, war, dass Adley Rutschman bei dieser Pressekonferenz anwesend war, als die Vertragsunterschrift bzw. der Deal mit Samuel Basayo verkündet worden ist. Es sind übrigens 8 Jahre, 67 Millionen Dollar, die die Orioles bezahlen für ihn. Und welche Auswirkungen das jetzt hat, ob Adley Rutschman jetzt denkt, macht es hier noch Sinn, weiter auf Catcher zu spielen oder ob Samuel Basayo bei den Orioles auf die First Base dann geht. Ja, ich kann es nicht sagen. Die Interpretation ist da jedem selbst überlassen. Ich glaube allerdings, wenn die Orioles so einen Deal machen, dann ist es schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass sie mit dem jungen Spieler langfristig planen und dann wahrscheinlich auch an der Position, für das sie das Geld ausgeben. Und das ist wahrscheinlich in erster Linie die Catching-Position. Die Frage ist Adley Rutschman tatsächlich Trade-Chip-Material?
Ja, das frage ich mich die ganze Zeit auch. Ne? Welcher Club braucht gerade einen offensiv starken Catcher? Der ist sehr jung, ne? Er ist 4 Jahre in der Liga. Wir reden hier nicht über einen erfahrenen Catcher in dem Sinne, dass er viele Service-Jahre hat, sondern der ist einfach ein guter Catcher, der sehr schnell in die Liga kam, Top-Pick damals von den Orioles. Ich bin da sehr, sehr gespannt, ob es für ihn einen Markt geben kann, denn Kobe Mayo ist 23 Jahre alt, spielt im Moment auf First Base. Basayo jetzt als Catcher. Sie haben mit Alex Jackson jemanden, der dann als Backup-Catcher jetzt im Moment genutzt wird, weil Rutschman ja auf der IL ist. Das heißt,
das ganze Jahr schon, ne? On-off IL.
Genau, ne? So, und aber auch andersherum gesagt, du kannst jetzt auch jemanden wie Samuel Basayo sagen, du spielst nächstes Jahr nochmal Triple A. Der ist 21 Jahre alt. Der hat jetzt seinen Vertrag. Das ist völlig okay, dass du auch hier wieder Dinge überlegst. Ne? Und ich weiß nicht, wie gut es wäre für Rutschman vielleicht auf Designated Hitter umzustellen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Da ist aber gerade Ryan Mountcastle, der Everyday Designated Hitter oder der sehr häufig ist. Also die Möglichkeiten für die Orioles sind groß und da, ich sehe den Markt gerade nicht, dass sie ihn traden.
Was ich mich halt frage, Adley Rutschman war das Gesicht des Umschwungs der Baltimore Orioles, war offensiv ein wirklich guter Catcher. Defensiv hat er so die ein oder andere Lücke gehabt. Trotzdem war er ein absoluter Anker in diesem Line-Up von den Baltimore Orioles. Der hat keine Vertragsverlängerung unterschrieben. Samuel Basayo ist eine Woche in der Big League und unterschreibt einen 8-Jahres-Vertrag. Erstens, was sagt das Adley Rutschman aus? Und zweitens, du hast es gesagt, Kobe Mayo ist dann auch noch auf der First Base und die haben ein sehr junges Team, haben ein sehr junges Line-Up. Werden sie dann wirklich sagen, wir wollen Samuel Basayo auf der First Base haben oder wollen wir ihn als Catcher haben und wollen versuchen, noch mit Adley Rutschman in irgendeiner Weise den anzubieten? Weil ich glaube, Catcher können sehr viele Teams gebrauchen und Adley Rutschman als Catcher können viele gebrauchen. Und trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl hier, Adley Rutschman wird ein ganz kleines bisschen die Tür gezeigt.
Naja,
deutet darauf hin.
Ja. Er hatte halt ein echt schlechtes Jahr 2024. Mhm. Er ist dieses Jahr halt mehr verletzt, als dass er spielt. Es sieht tatsächlich ein bisschen so aus.
Ich würde diese Situation würde ich aber auch gerne haben. Ich habe drei Top-Leute, die ich mir aussuchen kann, wo ich sie hinstecke und was ich damit mache. Ich habe verlängert mit denen, die mir wichtig sind und kann dann immer noch den Erfahreneren sagen, so pass auf, wie sieht's aus? Er hat ja auch noch keine No-Trade-Clause, er ist in Arbitration. Also all diese Dinge sprechen im Moment dafür, dass die Orioles ganz in Ruhe eine Entscheidung treffen können. Und das ist eine sehr gute Situation. Und für nächstes Jahr, also in der Offseason wird der Name Rutschman sehr häufig in der Presse stehen.
Das da gehe ich von aus. Das glaube ich auch. Also, Samuel Basayo hat einen großen Vertrag unterschrieben bei den Baltimore Orioles und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das rund um Adley Rutschman dann Thema wird. Zwei Nachrichten haben wir noch. Wir hören mit einer guten Nachricht auf, deswegen machen wir jetzt erstmal das Thema Ron Washington. Ron Washington hat die Angels verlassen vor ein paar Wochen aus gesundheitlichen Gründen. Er hat gesagt, er muss im Moment ein bisschen zurücktreten und jetzt hat er gestern eine Ansprache gehalten, beziehungsweise war bei den Angels und hat eine kleine Pressekonferenz gehalten. Und er hat gesagt, dass er Herzprobleme hat und eine vierfache Bypass-OP am 30. Juni über sich ergehen lassen musste und wird auf jeden Fall die gesamte Saison noch ausfallen. Eigentlich können wir nur sagen, gute Besserung. Ne? Gute Besserung, Wash, und dass du bald wieder... Nein. Wir fangen damit jetzt nicht an, dass du bald wieder am Dugout stehen kannst. Florian, kein Wort dazu.
Nein, das habe ich intern nur gesagt. Aber er ist ein klasse Manager und wir wussten ja, also wir haben ja schon letztes Jahr, glaube ich, erfahren, dass er drogenabhängig war, dass er davon weggekommen ist. Er hat jetzt ja gesagt, dass er aufgrund dieser Situation jetzt auch seine Habits ändert. Er hat darauf gehört zu rauchen. Er passt jetzt auf sein Essen auf. Ich glaube, so eine Herz-OP führt einen dazu, dass man sich genau über diese Dinge mehr Gedanken macht. Das Lustigste, und das ist vielleicht auch das, was Ron Washington so ein bisschen ausmacht, ist, hey, wenn du mich mit einer Zigarette in der Hand siehst, egal wer du bist, slap me. Mhm. Und das zeigt, dass er das angenommen hat, dass er weiß, hey, ich habe das überstanden, ich werde wiederkommen, nicht dieses Jahr. Deswegen würde ich das sogar sagen, es ist nicht eine ganz so schlechte Meldung, denn es gibt ihn ja jetzt besser und wir werden ihn nächstes Jahr bei den Angels wieder im Dugout sehen und da freuen wir uns alle drauf.
Ja.
Hoffen wir das auf jeden Fall.
Also, Ron Washington ist zurückgekommen zu den Angels, hat jetzt die kompletten drei Spiele bei den Rangers mitverbracht, beziehungsweise verbringt gerade die Serie bei den Rangers, darf laut der Ärzte dahin. Eine Nachricht haben wir noch und das ist die Nachricht, dass die Pittsburgh Pirates nichts an den Start kriegen, aber gute Pitcher draften, das können sie. Bubba Chandler hat sein Debüt gegeben für die Pittsburgh Pirates und hat in Relief gepitcht und hat hinterher gesagt, ist mir schwarz vor Augen geworden, aber es war schön, dass ich pitchen durfte und er ist der Top-Pitching-Prospect der Pittsburgh Pirates und der Liga. Und Florian, wenn du jetzt zwei solche Pitcher hast, wie Bubba Chandler und Paul Skeens und trotzdem Äonen entfernt bist von einer Playoff-Teilnahme, was sagt das über den Rest des Teams?
Es sagt über den Rest des Teams, dass die Owner sich nicht darum kümmern, Spiele zu gewinnen. dass die Owner Geld verdienen wollen, indem sie wenig Geld ausgeben und nicht, indem sie Leute ins Stadion holen und ja, die ihre Spiele ausverkaufen mit den Leistungen, die die Player bringen. Und das ist seit Jahren ein Problem. Der PNC Park ist einer der wunderschönsten, für manche ist es der schönste Ballpark der MLB, und sie kriegen ihn noch nicht mal zur Hälfte gefüllt, weil das Team schlecht ist. Und das macht mich immer wieder sauer, weil da wird gerade, also hoffen wir mal, dass sich in den nächsten Jahren, dass sie merken, dass sie mit hier Pitching haben, was einfach nur ein bisschen mehr Offensive braucht. Wir haben die Zahlen im Juli von Paul Skeens, was im Juni oder Juli, wo er kein einziges Spiel gewonnen hat, beim ERA von, keine Ahnung, 0,3 oder was auch immer er hatte. Das ist einfach eine bodenlose Frechheit. Das macht mich jedes Mal traurig, und wenn sich da nichts ändert, werde ich der Erste sein, der den Hashtag Free Skeens medial unterbringen wird.
Und deine Stimme wird gehört, Florian.
Ja, absolut. Ja.
Ben Charrington ist momentan der General Manager der Pittsburgh Pirates. Und Bob Nutting der Owner. Und ja, Ben Charrington kriegt wahrscheinlich eine ganze Menge ab. Problem ist, Bob Nutting hat allerdings auch die Taschen zugenäht.
Ja, vielleicht ist es aber auch ein weiterer Schritt zu einem Neuaufbau mit jungen Spielern. Also wie gesagt, mit Paul Skeens sind sie ja da schon... haben sie ja schon einen absoluten Superstar in ihren Reihen. Wenn der jetzt, der neue Pitcher, auch nochmal einschlägt, vielleicht kommt dann irgendein kluger Kopf im Front Office auf die Idee, jetzt könnten wir vielleicht mal ein bisschen in die Offensive gehen.
Meinst du?
Wisst ihr noch, wie wir gelacht haben über die Twins, als sie den Ausverkauf zur Trade-Deadline hatten, dass sie ja nur noch zwei Spieler haben, die länger als das Jahr 2026 an das Team gebunden sind? Die Pirates haben zwei Spieler, die bis über das Jahr 2026 an das Team gebunden sind. Das sind Mitch Keller und Brian Reynolds, die längerfristige Verträge haben. Einer bis 30, einer bis 28. Der Rest ist Free Agent oder Arbitration Eligible. Das heißt, die haben keinen Kader beisammen, und vielleicht ist das die Hoffnung, Axel, die du da drin hast, dass jetzt der Rebuild beginnt, dass sie eher dann über Draft und Trades kommen und da ein junges Team aufbauen, was dann angreifen kann mit zwei Top-Pitchern.
Das Problem an dem Satz ist halt einfach, wenn du sagst, dass jetzt der Rebuild beginnt. Was war es denn in den letzten Jahren?
Das habe ich mir auch gefragt.
Berechtigte Frage.
Also das ist dann halt... Ja, das hat nicht funktioniert, dann machen wir jetzt nochmal neu. Ah, guck, das funktioniert auch nicht, jetzt machen wir nochmal neu. Ah, ja, jetzt beginnt der Rebuild.
Jetzt fangen wir wirklich an.
Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich finde das auch einigermaßen deprimierend, muss ich sagen, bei den Pirates. Besser du hast zwei fantastische junge Pitcher, als du hast sie nicht, ne?
Absolut. Haben oder nicht haben, ne? Aber
siehste?
Wenn du Kreuz und Pik Buben hast und dann nur 7 und 8 im Beiblatt, dann bringt dir das auch nicht viel. Dann
spielst du halt eine 0.
Ja gut, das ginge noch, ja, aber 7er und 10er oder so.
du wirst dich jetzt nicht... Mauer steht wie eine Mauer, Andreas.
Oh Gott, das will. Skat. Ja, schön.
Das fliegt mir so um die Ohren. Ich weiß, dass es 7-9 Bauer heißt, Leute.
Ich bin gespannt, in welche Richtung das die sich entwickeln wird. Und wir haben das in den letzten Jahren noch angesprochen. Das größte Problem ist der Owner, der eben die Taschen zugenäht hat, wie du immer so schön sagst, Andreas. Und wenn sich da nichts ändert, ändert sich, glaube ich, auch bei den anderen Sachen nichts. Und im Zweifel verlieren sie dann irgendwann den besten Pitcher, der die letzten Jahre hochgekommen ist. Ich glaube, nach Steven Strasburg haben wir nie wieder so ein Talent in der Liga gehabt, wie wir das da gerade sehen. Und das wäre, also das da kannst du eigentlich als Owner und als Besitzer kannst du daran nicht vorbei. Du musst jetzt was tun, dass du dieses einmalige Talent zum ersten hältst und zum zweiten auch unterstützt, dass dein Team erfolgreich wird. Und wenn es erstmal nur für die Playoffs reicht, ist doch völlig in Ordnung. Dann flippt doch die Stadt aus. Wir wissen doch, wie die Pirates oder wie die Pittsburgh-Fans dann sind. Guck dir die Steelers an oder die Penguins oder so. Das ist immer, die sind immer sehr, sehr, sehr dabei und die unterstützen das dann auch.
Ja, aber Florian, wenn es für die Playoffs reicht, die sind 20 Spiele von den Playoffs weg.
Nee, jetzt eben nicht, genau. Sie müssen nächstes Jahr was tun.
Das ist schon, ein gewaltiger Umbruch, der da passieren muss.
Ja, eine gute Serie und zwei gute
Playoffs. Ja, das stimmt. Dann gibt es neue Ringe.
Haben wir noch ein Thema?
Ich hatte doch einen lustigen Post bekommen.
Ja.
Bei Instagram, der ist so durchgelaufen. Und das war, dass wir jetzt das erste Mal seit 1913 mehr als einen Spieler mit dem Nachnamen Seymour in der MLB haben. Bob, Carson und Ian sind drei Seymours. Und seit 1882 gab es immer nur Saisons, wo es einen Spieler mit dem Namen Seymour gab. Und das letzte Mal war 1913. Und ich habe mir das so angeguckt und habe überlegt, entweder hat da jemand sehr, sehr, sehr wenig Freunde und viel Langeweile, so eine Statistik rauszusuchen. Und der tut mir eigentlich leid. Ich liebe aber solche Statistiken und freue mich, dass sie dann auch irgendwo veröffentlicht wurden. In dem Fall war es der Account von Baseball Reference, der das gepostet hatte. Und sowas macht mich sehr glücklich.
Dann können wir auch die Geschichte gerade noch erzählen, dass der Name Bob endlich wieder zurück ist. Bob Seymour, du hast ihn gerade erwähnt, bei den Tampa Bay Rays, ist jetzt ein Spieler, der zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder einen Bob in die MLB bringt. Der letzte war Bob Howry, das war ein Pitcher, der war 2010 dabei. Und dann gab es noch die Anzahl der MLB-Debüts von Bobs nach Jahrzehnten. Und das Jahrzehnt der 50er bis 60er, da sind 70 Spieler, die Bob hießen, ihr MLB-Debüt gegeben. Und das wurde in den letzten Jahren immer kleiner, weil der Name Bob einfach ausgestorben ist. Und jetzt ist mit Bob Seymour zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder ein Bob in der MLB. Das ist schön, das freut mich.
Ne? Okay.
Seit 1967 gab es kein L mehr in der MLB. Dann haben wir Bill, haben wir seit Bill Bray 2012 das letzte Mal gehabt. Claude haben wir.
Axel, wie kriegen wir ihn aus diesem Rabbit Hole raus? Was super. Wollen wir jetzt tun?
Sollen wir mal klatschen? Ich weiß gar nicht, ob ich das will.
aber die Anzahl der Bobs, die ihr MLB-Debüt gegeben haben, war in den 50ern am größten. Ja. Die Geschichte wollte ich gerade neu erzählt haben. Das war es, glaube ich, jetzt mit der heutigen Ausgabe von Just Baseball. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Es war ein bisschen chaotisch heute, aber uns hat es gefallen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, da möchtet ihr auch uns einen Kaffee ausgeben, das könnt ihr tun. Per Steady ist das möglich. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.